Ein Quickie mit Marci 1701, heute als Marci am Start. Er ist 34 Jahre alt und lebt in Göttingen in Niedersachsen. Er ist hobbymäßiger Schläfer, Raucher, Kuchenverputzer und Wikipedia-Leser. Auf Twitter ist er einfach aus Interesse seit einem Jahr aktiv, nachdem er Google Plus den Rücken gekehrt hat. Sein erster noch auffindbarer Tweet beinhaltet ein einzelnes Wort: Penis. Was ihn zu einem perfekten Goldfisch macht, kann er uns direkt zu Beginn erzählen. Und damit herzlich willkommen, lieber Marci.
Hallo.
Du hast mir geschrieben, dass du am ehesten ein Goldfisch sein würdest. Und ja, was macht dich denn zum perfekten Goldfisch?
Also tatsächlich habe ich lange darüber nachgedacht, was ich für ein Tier wäre. Und sind so Verschiedenes durchgegangen und habe mich dann für den Goldfisch entschieden, weil man sagt diesen Goldfischen ja nach, die haben irgendwie nur so eine Minute Kurzzeitgedächtnis, ne? Und so geht's mir ganz oft auch. Also ich bin oft mega zerstreut und im einen Moment weiß ich noch, ich will irgendwas tun und dann stehe ich zum Beispiel auf, um auf der Arbeit zum Beispiel irgendwie eine Kasse zu holen oder so und dann stehe ich und dann, was wollte ich jetzt eigentlich tun? Also, und es geht mir so oft so, dass ich dachte so, ja, das passt irgendwie am allerehesten noch, weil ich einfach, also ich weiß auch nicht, warum das so ist, mega verpeilt und zerstreut bin. Wird unter Stress natürlich noch viel schlimmer und auch Goldfische sind, glaube ich, nicht besonders stressresistent.
Ja, das könnte sein. Aber würdest du denn gerne in so einem Goldfischglas auch leben oder dann schon in einem Teich?
Ach, dann glaube ich schon lieber in einem Teich, ne? Also ich meine, so ein Goldfischglas ist ja sehr übersichtlich. Und vor allem hast du ja da gar keine Privatsphäre. Also da kann ja jeder reingucken, du siehst alles draußen. Und jetzt weiß ich nicht, wie die aufs Klo gehen. Wahrscheinlich machen die einfach ins Wasser. Das wäre mir schon sehr unangenehm, glaube ich. Allerdings, der Goldfisch hätte ja den Vorteil, der vergisst es einfach wieder.
Ja, in der Einleitung haben wir schon gehört, dass du damals auf Google Plus aktiv warst. Und jetzt mal ganz ehrlich, was geht oder ging denn bei Google Plus? Also
jetzt sagt man immer so, ne, das ist so die Geisterstadt gewesen. Und ich weiß, es ist schon, ich glaube, da habe ich mit dem Studium angefangen. Ich sage jetzt, es war 2010. Und damals habe ich meinen damaligen Freund kennengelernt und über den bin ich auf Google Plus gelandet und relativ schnell auch in ganz normale Kreise gekommen. Ne? Also tatsächlich ist da relativ viel abgegangen. Also zumindest in der Bubble, in der ich drin war. Und es ist so ein bisschen so wie jetzt auf Twitter gewesen, nur mit mehr, also du hast halt einfach mehr Zeichen, ne? Und ganz am Anfang gab es auch noch so etwas, das, so Gruppenhangouts, die wir ganz oft gemacht haben. Also sprich, ne, man sitzt irgendwie, jeder sitzt vor seinem Rechner, macht die Kamera an und dann laberst du halt einfach mit fremden Leuten, die du ja, so wie bei Twitter ja auch, übers Schreiben irgendwie kennst. Und das war mega witzig. Und das war eine Weile sehr aktiv. Ich habe auch noch ein paar Leute von denen, die ich auf Google Plus kenne, die sind jetzt mit auf Twitter und habe über Google Plus tatsächlich halt auch ein paar Leute kennengelernt im realen Leben. Ich erinnere mich sogar, es gab ein Jahr, das war total süß, so die Leute, mit denen ich am meisten Kontakt hatte, sind einfach so mega surprising. Ich habe Geburtstag gehabt, ich weiß gar nicht mehr, welcher das war, habe so eine kleine Feier veranstaltet und die kamen dann halt einfach irgendwie zu fünft oder zu sechst, also alle aus verschiedenen Ecken von Deutschland, haben sich dann irgendwie abgesprochen und sind dann einfach zu mir nach Hause gekommen und haben mit mir Geburtstag gefeiert. Und das Jahr darauf habe ich eine Freundin besucht, die ich da kennengelernt habe. Die wohnt in der Nähe von Köln und die hat dann halt auch einfach ganz viele Leute von Twitter organisiert, von Google Plus, pardon. Und dann habe ich die halt alle zum ersten Mal in meinem Leben getroffen und es war so mega schön. Also ich kann das mit dieser Geisterstadt tatsächlich nicht bestätigen. Jetzt ist es ja tot, jetzt, ich weiß ja nicht, ich glaube, es wurde abgeschaltet, ne?
Ja, also ich meine, da konnte man sich die Daten runterladen und eigentlich, also ich kannte es tatsächlich nur so, dass man es brauchte, um bei YouTube Kommentare zu schreiben.
Ja, das mache ich ja zum Beispiel nicht, aber nee, ich habe es tatsächlich als soziales Netzwerk genutzt. Auf Facebook war ich ja, also wie jeder, irgendwann ja auch mal aktiv, das ist ja, da ist man immer noch, aber das hat keiner benutzt. Also man ist relativ schnell mit fremden Leuten in Kontakt gekommen. Ich glaube, man musste aber auch in der richtigen Bubble drin sein. Und man musste, wie bei jedem anderen sozialen Netzwerk ja auch, bereit sein, interaktiv zu sein. Ne? Also nicht nur sagen, ja, ich warte jetzt, dass irgendwas passiert, weil dann passiert nichts. Du musst halt auch schon aktiv werden.
Ja, okay. Also ein ganz normales Social-Media-Netzwerk tatsächlich.
Ja, tatsächlich.
Nur, dass es niemand wirklich wahrgenommen hat.
Oder wahrscheinlich nur Nischenleute. Es war ja mit Twitter doch auch eine ganze Weile so, oder?
Ja, ich glaube, der Staat war auch sehr, sehr auf Blogger fixiert und ja, Blogger und Journalisten waren es, glaube ich, hauptsächlich. Dann haben wir Google Plus einmal abgehakt. Ich habe mir deine Tweets mal angeguckt und ähnlich sexy wie Google Plus klang auch etwas, was du am 14. Juni gepostet hast. Und zwar, ich habe Anti-Hornhautsocken an und fühle mich doof. Aber dafür habe ich bald die zartesten Füße, seit es Milka mit Nougat gibt. Und da ist jetzt meine Frage, was sind eigentlich Anti-Hornhautsocken? Was können die? Was machen die?
Hat mir eine Freundin empfohlen. Tatsächlich, also man kann es sich so ein bisschen, es sind so Plastik, kleine Plastiktüten im Grunde, so in Fußform, die schneidest du auf und da ist so eine Lösung drin. Die musst du dann so eine halbe bis Stunde tragen und damit halt durch die Gegend laufen. Sieht halt bescheuert aus. Fühlt sich auch richtig kacke an, teilweise brennt es auch, aber dann fängt sich an, tatsächlich deine Haut zu pellen, so nach einer Woche. Das dauert tatsächlich eine Woche. Und dann fängt die
Ah,
an, sich
okay,
so
aber.
zu pellen, ja.
Ja, also, das ist was Chemisches und nicht so physisch, wie ich mir so einen Bimsstein vorgestellt habe.
Nee, genau. Bimsstein war mir zu anstrengend. Ich wollte es einfach mal ausprobieren, weil sie gesagt hat, das ist total cool und macht Spaß und.
Na, okay. Also, chemische Anti-Hornhautsorgen. Das wieder was dazugelernt.
Gibt es bei DM und bei Rossmann? Wo darf ich das sagen? Ja.
Ich weiß nicht, ob ich das jetzt
Gibt es
markieren
in.
muss als
Also,
Product Placement.
okay, es gibt es in Drogerien zu kaufen, auch im Internet bestimmt.
Okay, das ist auf jeden Fall sicherer.
Ja.
Perfekt. Neben dem Tweet tweetest du auch häufiger über deine Arbeit als Sozialarbeiter und manchmal halt so über das, was du so mit deinen Jugendlichen erlebst, die du betreust. Und soziale Arbeit ist ja ein ziemlich riesiges Feld eigentlich. Und
Ja.
da wollte ich mal fragen, was sind da eigentlich genau deine Aufgaben?
Das ist, ich glaube, die komplizierteste Frage, die man so stellen kann. Also erstmal, das stimmt, es ist ein riesiges Feld. Du kannst ja an verschiedenen Orten völlig unterschiedliche Arbeit leisten. Ich arbeite in einer Wohngruppe für junge Menschen. Also im Fachjargon heißt das stationäre Jugendhilfe. Das sind junge Menschen zwischen 16 und 23, 24. Und meine Hauptaufgaben sind, also auf der einen Seite machst du mit denen und für die ganz viel Verwaltungskram, ne? Du hast Kontakt mit deren Ämtern, also die wohnen da, ne? Das muss man dazu sagen, die wohnen da und haben dann halt ein Leben. Die müssen zur Schule gehen oder eine Ausbildung machen und du organisierst das für die mit, du hast Kontakt zu den Lehrern, kümmerst dich darum, dass die Probleme, die im Alltag entstehen, vor allem irgendwie so ein bisschen aufgefangen werden, bis emotionaler Support, bis aber eben auch ein bisschen Organisator. Im Gegensatz zu vielen anderen Gebieten in der sozialen Arbeit hast du dann sehr hohen erzieherischen Anteil. Also Pädagogik oder Erziehung ist jetzt nicht primäre Aufgabe von sozialer Arbeit eigentlich, in dem Arbeitsfeld halt aber schon. Ne? Du hast halt junge Menschen, die aus verschiedenen Gründen verschiedene Dinge noch nicht können oder gelernt haben. Das können Alltagsdinge sein. Und da hilfst du denen halt einfach dabei, selbstständige Menschen zu werden, dass sie irgendwann mal alleine leben können. Was für jeden heißt das ja was Individuelles. Der eine muss einkaufen lernen, der andere muss irgendwie lernen, seine Ängste zu überwinden, weil der nie seine Post aufmacht. Für den anderen musst du ne, überlegen mit dem gemeinsam, soll es jetzt in die Schule gehen oder doch eher ein Praktikum? Ja, und dann musst du halt auch deren Lebenskrisen halt so ein bisschen auffangen. Du bist so ein bisschen Elternersatz, aber eben auch Lebensberater und ganz oft bist du halt auch einfach nur Verwaltungsfachkraft.
Ja, in welchem Altersbereich machst du das?
Also bei uns in der Wohngruppe geht es tatsächlich erst ab 16 los. Das ist schon relativ früh. Das ist für uns tatsächlich sogar noch ein bisschen sehr jung. Wir haben gerade die Jüngsten sind 17. Die Ältesten sind, oder also meine älteste Bezugsklientin ist 23. Das ist auch oft schon die Grenze so nach oben. Also oft geht es dann nicht mehr weiter, weil dann andere Maßnahmen eingeleitet werden. Also entweder kommen sie dann in ambulante Betreuung, weil irgendwann, ne, das Ziel ist ja, dass sie irgendwann eine eigene Wohnung ziehen können und ein eigenes Leben führen. Das ist ja dann so das Alter. In ganz Extremfällen dauert es halt einfach ein bisschen länger, weil die Probleme größer sind. Ach so, dazu muss man sagen, wir haben in der Wohngruppe sind so ein bisschen spezialisiert auf Menschen mit psychischen Erkrankungen. Sprich, das heißt, sie haben nochmal eine extra Hürde und dann gibt es halt andere Arten von Maßnahmen. Also könnte ich dir jetzt auch tiefer darauf eingehen, aber das ist, glaube ich, irrelevant. Ja.
Das ist auf jeden Fall schon mal ein interessanter Abriss über das, was du tust. Hört sich anstrengend an. Nimmst du da viel mit nach Hause? Zieht einen das im Alltag runter oder kommst du da gut mit klar?
Also natürlich gibt es immer wieder so Sachen, die man nicht so einfach von sich, ne? Also die kannst du natürlich nicht abschalten, weil du bist natürlich auch ein Mensch. So, das, was ich glaube, mich am meisten oder wo meine Abgrenzung am schwersten ist, ist tatsächlich, also wirkliches, echtes Leid. Ne? Also wenn du weißt, das ist ein ganz blöder Fall zum Beispiel, wenn da jemand ist, der hat eine Erkrankung, von der alle wissen, die wird das Leben lang nicht besser, der wird immer drunter leiden. Also sowas wie eine Psychose zum Beispiel. Das finde ich dann halt auch schon hart. Aber ich mache das ja jetzt auch schon eine Weile und ich glaube, egal wie lange du das machst, du wirst immer in diesem Struggle sein. Deswegen hat man ja auch sowas wie Supervision. Aber ich glaube, ich kann das eigentlich ganz gut. Das, was mich mitnimmt, sind, glaube ich, tatsächlich oft so Fälle, also so in der Vergangenheit war das zum Beispiel so ein sehr komplexer Fall von einer jungen Frau, die eine starke Persönlichkeitsstörung hatte und die es tatsächlich dann aber auch geschafft hat, sehr viel Energie von allen zu ziehen und ich konnte mich dann nicht mehr um die anderen kümmern. Das hat mir so ein bisschen den Schlaf geraubt, weil ich ja auch bestrebt bin, auch dem gerecht zu werden. Was wäre eine gute Methode? Wie kannst du da gut Gesprächsführung machen? Wie kannst du gut mit den Eltern kommunizieren? Da habe ich mir lange Gedanken gemacht und bin trotzdem nicht zu einer guten Lösung gekommen. Das habe ich mitgenommen. Also, weil ich einfach, ich glaube, meinen eigenen Anforderungen nicht entsprechen konnte. Aber sowas wie, weiß ich nicht. Ja, du hast Leute mit einer ziemlich beschissenen Biografie und das nimmt mich nicht mit. Es macht mich traurig für die, aber das nehme ich nicht mehr mit. Irgendwann stumpft man tatsächlich so ein bisschen ab oder man fängt an, Leid zu relativieren und sagen, ja, es ist schrecklich, aber das Leben geht ja trotzdem weiter.
Ja, das ist ja sogar ein ganz positiver Blick drauf.
Ja. Also, ne, das sollte ja, das so beginnt Heilung, hoffe ich, ne, dass man irgendwann für sich erkennt, ja, es ist eine blöde Sache, die ich hier habe, selbst wenn sie länger anhält, also wenn es was Chronisches ist. Aber andere Leute mit chronischen Krankheiten leben ja auch ein Leben.
Ja, das stimmt. Ja, vielleicht kann man da direkt anknüpfen, wenn wir jetzt von Krankheiten sprechen. Du hast einen längeren Tweet am 21. Juni gepostet und da ging es um dich und du hast darüber geschrieben, dass du Probleme mit deinem Gewicht hattest und eine Magenverkleinerung gemacht hast. Und den Thread fand ich ziemlich beeindruckend und hatte das Gefühl, dass das ein sehr bedeutsames Thema in deinem Leben ist, wo du auch gerne drüber reden möchtest und Aufklärungsarbeit auch machen möchtest. Und daher wäre erstmal meine Frage, seit wann hast du den Magen verkleinert und wie lebst du damit?
Erstmal muss ich sagen, es ist keine Magenverkleinerung, sondern die Leute, die es betrifft, werden es wissen. Es ist ein Bypass. Das heißt, du hast zwar schon den Magen verkleinert, aber du hast auch einen Teil des Darms deaktiviert. Das ist nur mal so als random Fakt. Ich glaube, jetzt sind es mittlerweile fast 3 Jahre. Und ja, wie lebe ich damit? Es gibt gewisse Einschränkungen, die das natürlich mit sich bringt. Also ich darf zum Beispiel keine Kohlensäure mehr zu mir nehmen. Das ist jetzt so. Das geht mit der verkleinerten Magengeschichte nicht. Auch was die Resorption von Medikamenten angeht, ist es immer schwierig einzuschätzen. Also jeder Mensch, der so eine Operation hatte, hat gewisse Einschränkungen, die sind immer relativ gleich. Zum Beispiel, dass du ja nur noch ganz kleine Portionen zu dir nehmen kannst. Die werden irgendwann größer, aber es ist immer noch weit unter dem, was normal ist. Du darfst auch gewisse Sachen nicht mehr essen. Ich darf nichts essen, was total fettig ist oder was sehr zuckrig ist, weil, sagen wir einfach, das macht keine schönen Sachen dann mit dir und deinem Kreislauf und deinem Magen-Darm-Getrakt. Und ich muss regelmäßig Blutwerte nehmen und jeden Tag also Eiweißpulver und Vitamine zu mir nehmen, weil ich das nicht mehr durch Nahrung aufnehmen kann.
Ach krass, das wusste ich gar nicht, dass das so starke Einschnitte dann auch sind. Ich dachte tatsächlich, man isst einfach nur weniger dadurch.
Naja, klar, aber du musst dir ja vorstellen, also die haben ja einen Teil des Darms stillgelegt, also er ist noch da, aber er ist quasi deaktiviert, damit du nicht mehr so gut Fette und Kohlenhydrate aufnehmen kannst. Aber das sorgt eben auch dafür, dass du auch also ne, das wird ja als Makronährstoff bezeichnet, also Fette, Kohlenhydrate und Protein, aber auch eben diese ganzen Mikronährstoffe nicht mehr gut aufnehmen kannst. Also Vitamine und Kalzium und Eisen, bla. Und hinzu kommt eben, dass die Portionen kleiner geworden sind und durch diese kleinen Portionen, also ganz am Anfang oder die ersten 1,5 Jahre sind die Portionen so klein. Weiß ich nicht, ich habe eine halbe Mozzarella-Kugel essen können pro Mahlzeit.
Das ist wenig.
Das ist sehr wenig. Es ist leider mehr geworden, leider. Und dann ist doch klar, du kommst nicht mehr an also ne, du kommst eben an die Nährstoffe nicht mehr dran, die dich dick machen, aber du kommst auch nicht mehr an die Nährstoffe dran, die du brauchst. Deswegen musst du es über Tabletten führen.
Okay. Hat dir die ganze Operation denn was gebracht?
Naja, tatsächlich habe ich ja schon eine ganze Menge abgenommen. Ich hatte zwischenzeitlich über 60 Kilo abgenommen. Ich habe jetzt leider auch ein bisschen wieder zugenommen. Ich kann es dir aktuell wirklich nicht sagen, weil ich nicht mehr so regelmäßig auf die Waage steige, weil mir ja das tatsächlich echt viel Druck gemacht hat. Aber ja, das hat es natürlich gebracht. Und durch das Abnehmen, was ja das Ziel war, haben sich natürlich viele andere Dinge verändert. Also man lebt halt einfach tatsächlich wieder ein bisschen aktiver. Man hat ein bisschen mehr Spaß am Leben.
Also hat's dein allgemeines Lebensgefühl auf jeden Fall verbessert.
Zumindest eine ganze Weile hat es das, ja.
Ja, das ist ja die Hauptsache.
Ja, also ich habe vorher auch, bevor ich diese Operation gemacht habe, schon mal so 50 Kilo abgenommen durch eine andere Methode. Und jedes Mal, wenn ich ganz viel abgenommen habe, hat sich irgendwie rausgestellt oder hat sich am Ende bei mir nicht direkt danach, aber eine Weile danach so eine arge psychische Komponente eingestellt. Also ich habe eine generalisierte Angststörung entwickelt beim ersten Mal und jetzt beim zweiten Mal auch. Das kannst du natürlich nicht hundertprozentig sagen, das ist ja nicht so monokausal, aber es wird zumindest dazu beigetragen haben, dass sich da was verschoben hat. Von daher, ja, es hat mir was gebracht, es hat mir aber auch wieder was genommen.
Vielleicht kurz zur Einordnung, was heißt denn eine generalisierte
Ach so,
Angststörung?
ich
Was muss man sich
entschuldige.
darunter vorstellen?
Ja, schwierig. Also es gibt ja Menschen, die haben so Panikattacken, die sind in so eine halbe Stunde und haben dann krasse Angstgefühle oder so eine Phobie. Ne, du hast halt Angst vor so einer Spinne oder so. Eine generalisierte Angststörung ist halt eine Krankheit, wo du manchmal, ohne dass es sich an irgendwas bindet, bei mir ist das tatsächlich so, ich habe einfach Angstgefühle. Und zwar tagelang. Ohne dass ich sagen kann, ich habe Angst vor etwas. Manchmal habe ich dann Gedanken dazu gehabt, wie ich habe Angst vor, keine Ahnung, irgendeiner Krankheit, die keiner entdeckt oder so. Aber grundsätzlich habe ich einfach starke Angst- und Unruhegefühle gehabt, ohne dass ich weiß, wo es herkommt, ohne dass ich einen fassbaren Grund hatte.
Aber also damit kannst du trotzdem ganz okay leben? Wie oft passiert denn sowas, dass du dann plötzlich so Angst hast?
Ja, momentan nehme ich ein Medikament dagegen und dadurch hat sich das reduziert, es ist nicht weg. Bevor ich das Medikament genommen habe, hat sich das manchmal 3, 4 Tage in der Woche so, dass so war. Deswegen ich da tatsächlich dann gesagt habe, ich brauche jetzt ein Medikament, weil ich so ja keinen Alltag mehr leben konnte. Ich habe da gerade meine Bachelorarbeit auch geschrieben. Das wird bestimmt auch nicht zu meiner Gesundung beigetragen haben.
Ja.
Ich musste die ja fertig kriegen und dann habe ich halt einfach gesagt, okay, nehme das, also ein Antidepressivum, das wirkt angstlösend. Und momentan ist es so, dass ich manchmal so leichte Angstgefühle habe, aber das habe ich relativ gut im Griff durch Atemübungen dann noch und ist eine von den vorhin erwähnten chronischen Geschichten, mit denen zumindest eine Weile wohl leben muss.
Na dann ja gut, dass du das einigermaßen unter Kontrolle hast. Das ist gut zu hören. Okay. Dann von diesem sehr schweren Thema doch wieder zu etwas leichterem. Am 17. Mai hast du getweetet, hab für Boy gekocht, halte aber die Nummer vom Pizzaservice griffbereit. Sicher ist sicher. Und ich stelle mir dich eigentlich als ganz guten Koch vor. Ist das nur falsche Bescheidenheit, die du da getweetet hast?
Also wenn du mir ein Rezept in die Hand drückst, bin ich wie bei allem, was ich tue, währenddessen völlig überfordert und es ist alles chaotisch. Die Küche sieht danach aus. Also es sieht wirklich ganz schlimm aus. Aber in der Regel kommt schon irgendwas zustande. Ich koche halt einfach nicht oft. Also ich habe nicht so viel Kocherfahrung und würde mich jetzt wahrscheinlich auch nicht dran trauen, irgendwie so ein Drei-Gänge-Menü oder so zu zaubern. Aber ich kann schon kochen. Bisher ist alles, was ich, nichts Aufwendiges, ne, aber alles, was ich gemacht habe, hat auch irgendwie geschmeckt. Es wird wohl wie bei vielen anderen Tweets auch ein bisschen Drama gewesen sein. Aber tatsächlich, ich weiß gar nicht mehr, was ich da gemacht habe. Ich hatte aber, glaube ich, tatsächlich so diesen Gedanken, es war das erste Mal, dass ich das gemacht habe, weil alles, was ich für ihn gekocht habe, habe ich, glaube ich, das erste Mal gemacht und hatte schon die Angst, oh Gott, was ist, wenn das nichts wird?
Das ist aber auch ein bisschen süß. Dann sind wir jetzt mit einigen Tweets schon durch. Ich habe mir auch, wie bei den anderen, mal dein Profil genauer angeguckt und ausgewertet, wie man das im Internet machen kann. Und habe mir vor allem deine Hashtags mal angeguckt. Ich konnte mir deine letzten 34 Tage angucken. Das waren 3220 Tweets. Und die meistgenutzten waren AfD, neues Profilfoto und Göttingen. Ich möchte jetzt nicht nochmal politisch werden, wie wir es letztes Mal schon bei Dennis waren, sondern ich frage lieber, was bedeutet eigentlich Göttingen für dich?
Also erstmal, ich habe nichts dagegen, politisch zu werden, aber gut. Was bedeutet Göttingen für mich? Ich wohne, seit ich 18 bin hier. Jetzt darf jeder selber rechnen. Es ist eine kleine Stadt, aber ich laufe ganz oft durch diese Stadt und finde ganz viele Ecken total schön und freue mich einfach hier, ne, hier wohnen zu dürfen und fühle mich, glaube ich, hier total wohl. Also noch aus anderen Gründen, aber die Stadt an sich hat mir einfach so ein, vielleicht ist es auch ein bisschen elitäres Denken, so dieses Gefühl von also weißt du, so ein bisschen alternativ, Studentenstadt, nette, schöne Cafés, so ein bisschen, also wir haben keine richtige Altstadt, aber so überall so ein bisschen Fachwerkhaus. Ich mag die Stadt, glaube ich, einfach total gerne. Ich komme aus dem Ruhrgebiet, das, weißt du, da ist ja alles anders schön.
Ja, wenn du allmächtiger Bürgermeister von Göttingen sein könntest, was würdest du denn an der Stadt verändern?
Ich glaube, ich würde massiv in den öffentlichen Nahverkehr investieren und den ausbauen. Und obwohl ich selber nicht Fahrrad fahre, würde ich wahrscheinlich auch das tun. Ich würde aber auch zum Beispiel die Innenstadt, ich weiß nicht, ich habe da noch keine konkrete Lösung, aber mich nervt es, dass hier wirklich an jeder freien Laterne 30, 40 Fahrräder stehen. Ich würde mir da irgendwas anderes für überlegen. Und wenn es sowas ist wie eine Tiefgarage für Fahrräder.
Wir können direkt anknüpfen mit einer Frage, die ich von Dennis gekriegt habe. Den hatten wir ja letzte Woche. Und der hat eine Frage an dich, die er dir jetzt direkt mal persönlich stellt.
Hallo Marci, meine Frage an dich lautet: Was würdest du tun, wenn du einen Tag lang Bundeskanzlerin sein könntest? Und zwar Bundeskanzlerin, nicht Bundeskanzler.
Oh, schwierig. Ich meine, so in einem Tag so Dinge verändern ist natürlich schwierig, gerade in dem System. Ich finde das eine wirklich schwierige Frage. Also einen Tag lang, das ist ja wirklich eine sehr begrenzte Zeit. Vielleicht würde ich gar nicht so viel Aktives tun. Na, vielleicht würde ich doch ganz schnell mit meiner Richtlinienkompetenz ein paar geile Gesetze durchdrücken oder zumindest versuchen. Sowas wie bedingungsloses Grundeinkommen oder so. Aber ich würde mich, glaube ich, vielleicht einfach hinstellen und versuchen einfach mal Tacheles zu reden. Ich habe immer so das Gefühl, dass Politiker sehr viele Luftblasen vor sich hertragen und vielleicht hätte den Leuten an einigen Stellen mal so freundliche Ehrlichkeit gut, auch was das System angeht. Und ich würde sie, glaube ich, zu zivilem Ungehorsam aufrufen, weil danach bin ich ja nicht mehr Bundeskanzlerin. Es ist mir egal, weil ich musste mit dem Ungehorsam nicht umgehen.
Okay, also haben wir Marci den Revoluzzer. Die Revoluzzer-Bundeskanzlerin, so. Ja, sehr schön. Dann schließen wir direkt mit einer Schnellfragerunde an, wie wir die auch schon bei den anderen zum Teil gemacht haben. Ich werde jetzt einfach verschiedene kurze Statements oder Fragen stellen und du gibst kurze, knackige Antworten
Meine
und ja.
Nemesis. Ja, ich versuch's.
Alles klar, dann wollen wir mal. Deine Lieblingsfarbe.
Blau.
Dein Lieblingsgetränk.
Kaffee, eindeutig Kaffee.
Dein Lieblingsgesellschaftsspiel.
Ich hasse Spiele. Alle hassen mich dafür, aber ich hasse Spiele.
Fußball oder Volleyball?
Das ist Sport, beides, oder?
Ja.
Nichts von alledem.
Italien oder Deutschland?
Also zum Leben Deutschland, Urlaub machen lieber in Italien.
Dein Lieblingskuchen.
Käsekuchen, glaube ich, ja, doch, Käsekuchen.
Wenn du ein Land deiner Wahl besuchen könntest, wäre das?
Peru?
Polizei oder Feuerwehr?
Feuerwehr, Polizei ist doof.
Pizza oder Kuchen?
Schwierig. Kommt ein bisschen auf die Stimmung an. Pizza.
Stille Treppe oder Wuthöhle?
Kommt drauf an, wer. Beides manchmal angemessen, glaube ich.
Deine Lieblingsband?
Momentan. Ich habe keine Lieblingsband, ich höre einfach nur ganz viel. Oh Gott, oh Gott. Ich habe den Namen vergessen. Ich habe den Namen vergessen. Nächste Frage, nächste Frage.
Twitter oder Google Plus?
Ja, Twitter, Google Plus ist tot.
Sommer oder Winter?
Winter.
Dein Lieblingsplanet?
Ist schon die Erde. Ist nett, blau, hat Wolken.
Seid mit D oder seid mit T?
Das ist völlig, also es geht mir völlig am Arsch vorbei, wie jeder weiß, der mich schreiben sieht.
Dein perfekter Sonntag beginnt mit?
Immer Kaffee.
Das war die Schnellfragerunde. Vielen Dank.
Sehr gerne.
Und ich denke mir, zum runden Ausklang können wir jetzt noch eine schöne Kurve schließen. Dein letzter auffindbarer Tweet war ja einfach nur das Wort Penis. Deswegen würde ich jetzt gerne von dir ein einzelnes Wort haben, das diese Folge schön ausklingen lässt.
Liebe.
Das ist ein sehr schönes Wort. Das ist ein schönes Abschlusswort. Dann bedanke ich mich dafür, dass du hier mitgemacht hast.
Bedanke mich auch, dass ich mitmachen durfte.
Sehr gerne. Und ich würde sagen, wir sehen uns auf Twitter.
Mach's gut. Ciao, ciao.
Bis dann. Tschüssi.